Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag gerne bei Lukas 7 auf und wir lesen die Verse ab Vers 36. Lukas 7 ab den Versen 36. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie beiden. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit oder Liebe empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind dir vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Eine sündige Frau bei einem Pharisäer zu Hause und ein Jesus, der sie nicht nur annimmt, sondern ihr Verhalten sogar über das des Pharisäers stellt. Und das, obwohl diese Frau gegen alle möglichen Konventionen ihrer Zeit verstößt. Wie konnte es dazu kommen? Jesus wird hier von dem Pharisäer zu sich nach Hause eingeladen und da stellt sich später raus, dass sein Name Simon ist. Also Jesus kommt zu Simon nach Hause, der öffnet sein Haus für ihn, veranstaltet ein Gastmahl, ein besonderes Essen. Wer da alles mit dabei ist, das erfahren wir nicht genau. Und auch über Simon wissen wir jetzt nichts Genaues, außer dass er ein religiöser Mann zu der Zeit gewesen ist. Und der Simon, der hat schon irgendwas über Jesus erahnt. Der hat nicht zufällig Jesus bei sich zu Hause eingeladen. Der dachte sich schon, das muss irgendwie ein besonderer Mensch sein. Ich habe schon so viel von ihm gehört. Vielleicht ist er ein Prophet. Vielleicht ist er sogar mehr als ein Prophet. Vielleicht ist er sogar der Messias, von dem immer alle reden. Der verheißene Messias aus dem Alten Testament. Und er war sich aber nicht so ganz sicher. Und man merkt seine Distanziertheit und seine beobachtende Distanziertheit. Und vielleicht bist du heute genauso da wie Simon, dass du schon was von Jesus mal gehört hast, aber nicht so genau weißt, wer das eigentlich sein soll, was der mit deinem Leben zu tun hat, ob er wirklich Gott ist, ob es ihn wirklich gibt. Vielleicht gehörst du aber auch zu denen, zu seinen Jüngern, die mit am Tisch sitzen und Jesus schon richtig gut kennen. Und wir alle sind eingeladen zu diesem Tisch. Wir alle sind eingeladen, bei Jesus am Tisch zu sitzen und von ihm zu lernen. Und so lade ich dich auch jetzt ein, dein Herz aufzumachen und von Jesus zu lernen, ganz egal, woher du kommst. Jesus nimmt diese Einladung von Simon an und kommt zu ihm nach Hause, um mit ihm zu essen. Damals war es üblich, dass man nicht zu Tisch saß, wie wir heute zu Tisch sitzen, sondern man lag zu Tisch. Man lag da gestützt auf einem Arm und lag da auf so einem Polster. So hat das Jesus auch gemacht. Auch war es üblich, dass man die Tür offen ließ vom Haus, dass zu jeder Zeit einfach auch Leute reinschauen konnten, um zu sehen, ah, was geht da ab, was treffen sich da für Leute. Und so war das auch in dieser Szene. Das erklärt dann auch so ein bisschen, warum jetzt auf einmal diese Frau auftaucht, von der es heißt, dass sie eine besonders sündige Frau ist. Das Haus stand offen, das heißt, sie konnte einfach reinkommen. Und aus dem Kontext merken wir auch, dass Jesus scheinbar schon diese Frau kannte, dass sie sich vorher schon mal begegnet sind. Und sie hört jetzt, diese Frau, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Besuch ist. Und so macht sie sich auf. Wir hören, dass sie ein Alabastergefäß in der Hand hat und sich in das Haus von Simon, dem Pharisäer, hineinkommt. Und das, man muss auch wissen, zu so einem Gastmahl, wie es da veranstaltet wurde, da wurden niemals Frauen eingeladen. Das war total unangebracht, dass diese Frau jetzt da reinkommt und sich Jesus naht, der ein besonderer Gast gewesen ist und jetzt seine Nähe sucht. Noch unangebrachter ist, was sie jetzt macht. Sie fängt an zu weinen und mit ihren Tränen fängt sie an, die Füße von Jesus zu waschen. Bleibt nicht dabei, sondern sie löst auch noch ihr Haar, was auch total unangebracht war, trocknet seine Füße damit, fängt an, seine Füße zu küssen und letztendlich packt sie noch ihr Salböl aus, was unfassbar kostbar gewesen ist, bricht es auf und gießt alles über seinen Füßen aus. Was war es, was diese Frau dazu trieb, solch eine unerhörte Tat zu vollbringen? Was war es, dass sie alles andere ausblendete, alle Konventionen zu ihrer Zeit, die Blicke der anderen Menschen, die mit im Haus waren, und so fokussiert auf Jesus war? Was ging in ihr vor, dass sie dieses kostbare Salböl, das etwa einem Jahresgehalt von einem Tageslöhner entsprach, verschwenderisch für Jesus hingibt? Und die Antwort ist, es ist die Liebe, die sie dazu getrieben hat. Es ist die Liebe, die dieses Verlangen in ihr ausgelöst hat, Jesus ihr alles zu geben. Jesus hat an einer anderen Stelle in der Bibel mal gesagt, dass die allerwichtigste Sache, das allergrößte Gebot, das ist, Gott zu lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von unserem ganzen Verstand und mit all unserer Kraft. Das ist das allerwichtigste Gebot, was uns Christen gilt, weil daraus entsteht, das beeinflusst unser ganzes Leben, sowohl von unserem Nächsten als auch für uns. Wenn wir Gott wirklich lieben, dann lieben wir auch unseren Nächsten und dann lieben wir auch uns selbst. Das heißt, das ist ein zentraler Punkt und über diese Frau wird gesagt, dass sie viel geliebt hat. Deswegen glaube ich, können wir als Christen unfassbar viel von dieser Frau lernen. Und ich habe uns 4 Punkte mitgebracht, was wir über die Liebe lernen zu Gott. Und der erste Punkt ist, die Liebe ist entschieden. Liebe ist entschieden. Die Zielstrebigkeit, mit der diese Frau handelt, finde ich bemerkenswert. Sie hat keinen Plan B. Sie setzt alles auf diese eine Karte. Sie setzt alles auf diese Begegnung mit Jesus. Man könnte fragen, hätte sie nicht auch ein kleineres Geschenk wählen können? Hätte es nicht gereicht, irgendwie, wenn sie so dankbar von der Begegnung mit Jesus war, dass sie ihm dafür eine Umarmung gibt oder eine Tafel Schokolade für 5 €? Hätte nicht was Kleineres, eine wertschätzende Geste gereicht? Nein, es musste ihr allerbestes sein. Und sie ging ein Risiko dabei ein. Ihr Ruf war zwar noch nicht der allerbeste, aber trotzdem, es hätte noch schlimmer werden können. Sie setzt alles aufs Spiel und sucht die Begegnung mit Jesus. Die Frau auf der einen Seite und Simon auf der anderen Seite, der Pharisäer. Er ist so in der Rolle des stillen Beobachters. Er schaut sich das Ganze erstmal an aus sicherer Distanz. Er kann sich noch nicht so genau festlegen, wer dieser Jesus jetzt ist. Ist er ein Prophet oder doch irgendein Spinner, der sich mit Sündern abgibt? Simon bleibt distanziert. Er ist so ein bisschen der Nüchterne und möchte sich das alles erstmal noch überlegen. Wie stehst du zu Jesus? Fällt es dir schwer, alles auf diese eine Karte zu setzen? Dein Vertrauen auf den einen Jesus zu setzen? Kannst du zu Jesus stehen, wenn es nicht normal ist unter deinem Umfeld? Was hält dich ab, all dein Vertrauen auf ihn zu setzen? Das Schöne ist, Jesus macht uns auch keinen Druck. Er respektiert unsere Entscheidungen und macht uns keine Vorwürfe. Und trotzdem macht er klar, dass er sich so ein hingegebenes Herz wie das dieser Frau wünscht. Wir lesen nämlich später, er erhebt das Verhalten der Frau weit über das Verhalten von Simon. Liebe ist entschieden, sonst ist es keine richtige Liebe. Wenn wir Menschen nur deswegen lieben, weil sie uns was bringen oder weil sie uns gut tun oder weil sie uns irgendwie, weil wir es mögen, Zeit mit ihnen zu verbringen, dann ist es keine richtige Liebe. Liebe ist eine Entscheidung und sonst würden wir jedes Mal Leute fallen lassen, sobald sie einen Fehler machen, sobald sie uns enttäuschen. Und die Liebe, die Bibel, die lehrt uns eine Liebe, die weit über das hinausgeht, die unabhängig ist von dem, was wir tun. Diese Liebe erfordert einen Entschluss und ist nicht bloß eine Gefühlsregung. Das ist nämlich dieselbe Liebe, diese Agape-Liebe, mit der Gott uns liebt. Er hat uns schon geliebt, bevor wir nur irgendwas ihm anbieten konnten, bevor wir ihm irgendwie beweisen könnten, dass wir was sind, hat er uns schon geliebt, hat er sich dazu entschieden, uns zu lieben. Diese Frau macht mit ihrer Liebestat hier ein Statement. Ihre Liebe zu Jesus ist mehr als irgendein religiöses Gefühl, sondern ein tiefer Entschluss. Sie ist bereit, alles dafür zu geben. Und auch so lädt Gott dich ein, ihm dein Alles zu geben. Nicht, weil er es braucht oder nötig hätte, sondern weil wir das brauchen. Wenn wir ihm nämlich alles geben, dann heißt es auch, dass wir ihm all unseren Zerbruch, all unsere Sünde, all unser Leid, all unsere Schuld geben dürfen. Und er möchte es auf sich nehmen und uns heilen. Liebe ist verschwenderisch. Liebe ist nicht nur entschieden, sondern auch verschwenderisch. Stell du dir mal vor, du wärst bei dieser Szene dabei gewesen, wie diese Frau reinkommt und ich glaube, einige von uns hätten sich gedacht, ist es nicht ein bisschen übertrieben? Muss sie jetzt wirklich seine Füße mit ihren Tränen waschen? Hätte Wasser nicht gereicht? Muss sie jetzt wirklich seine Füße küssen? Das ist irgendwie ein bisschen unangenehm vielleicht. Und dann noch so ein teures Öl, hätte man nicht was Besseres damit machen können? Ist doch total unnötig. Und wenn wir so denken, dann handeln wir wahrscheinlich so wie der Pharisäer Simon. Wir lesen in den Versen 44 bis 46. Ich lese es nochmal vor. Dann wies Jesus auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Es war in der damaligen Kultur nicht unfreundlich, wenn Gäste jetzt nicht die Füße gewaschen wurden. Es wäre eine freundliche Geste gewesen, aber Simon hat nichts falsch gemacht in dem Sinne. Es war auch nicht unfreundlich, den Gast nicht zu küssen. Doch es hätte der anderen Person Ehre erwiesen. Und auch erforderte die Gastfreundschaft es nicht, den Kopf mit Öl zu salben, doch auch das hätte Respekt zum Ausdruck gebracht. Also der Pharisäer Simon, er hat nichts falsch gemacht. Er war auch nicht unfreundlich Jesus gegenüber. Aber das war noch nicht genug, weil wahre Liebe geht weiter, als bloß nichts falsch zu machen. Das ist so, wie wenn ein Vater oder eine Mutter ein Kind haben und nie was Böses zu dem Kind sagen und sagen, ich hab noch nie was Schlechtes über meinen Sohn, über meine Tochter gesagt, nach dem Motto, kein, wie heißt das nochmal? Ich muss gerade kurz überlegen. Ja, genau, nicht geschimpft ist Lob genug, richtig. Manchmal gehen wir so durchs Leben, aber in diesem Text sehen wir, das ist nicht genug. Liebe geht weiter, als bloß nichts falsch zu machen, als bloß nicht die falschen Worte zu sagen, sondern die Liebe liebt auf verschwenderische Weise. Sie sagt Worte der Anerkennung, sie macht Geschenke, sie macht überflüssige Gesten, die eigentlich nicht notwendig sind. Die Liebe gibt im Überfluss. Und so ist Gott übrigens auch zu uns. Das können wir in der Schöpfung beobachten. Es ist zum Beispiel überhaupt nicht notwendig, dass Vögel schön singen können. Das braucht es nicht. Aber Vögel singen schön. Wenn man morgens durch den Wald geht, das ist wie ein Privatkonzert für einen. Das ist unnötig, aber Gott wollte, dass es so ist. Es ist auch nicht notwendig, dass Sonnenuntergänge schön sind. Aber trotzdem bleibt am Ende jeder stehen und bewundert die schönen Farben am Horizont. Auch Gott ist ein Gott, der auf verschwenderische Weise uns Liebe entgegenbringt. Ich habe mal so ganz grob hochgerechnet, nagelt mich nicht drauf fest, aber wie viel Geld dieses Salböl, was die Frau ausgegossen hat, wert ist. Das entspricht in etwa dem Jahreseinkommen oder mehr als dem Jahreseinkommen von dem Tagelöhner der damaligen Zeit. So über das Jahresdurchschnittsgehalt in Deutschland brutto entspricht das vielleicht so ungefähr 40.000 Euro. Also echt eine Riesenmenge Geld. Und das hat sie in einem Moment ausgegossen über Jesu Füße. Das muss man sich mal vorstellen. Jesus hat sie nicht kritisiert für diese Verschwendung. Er hat sie gelobt. Er hat sie nicht getadelt, sondern war beeindruckt von dieser Geste. Deswegen, was heißt es für uns? Lasst uns nicht denken, was muss ich tun, damit es für Gott genug ist? Damit ich bloß alles richtig mache und es irgendwie reicht, um ein guter Christ zu sein. Lasst uns nicht das tun, was andere Christen von uns erwartet oder in der Gemeinde oder in dem Umkreis, in dem wir uns befinden, von uns erwartet wird. Lass vielmehr überlegen, wie kannst du Gott persönlich deine Liebe zum Ausdruck bringen? Und dafür darfst du gerne übertreiben. Du musst nicht gleich extra komisch werden, aber wenn du es von Herzen für Jesus tust, dann wird es liebevoll von dir annehmen. Mehr für Jesus zu geben, kann vielleicht auch anstrengend klingen. Ich weiß nicht, mit was für einem Herzen du das gerade hörst. Aber vielleicht denkst du, ich mache doch schon so viel für Jesus und ich habe gar keine Zeit, um jetzt noch mehr geben zu können. Das fängt an, dich zu stressen. Aber Gott zu lieben kann auch manchmal bedeuten, weniger zu machen. Gott zu lieben kann auch bedeuten, weniger zu arbeiten, weniger zu dienen, aber mehr bei ihm zu sein. Ihm mehr deine Zeit zu schenken und Nein zu anderen Dingen zu sagen. Er ist es wert, unser Bestes zu bekommen. Er ist das Beste, was wir auf dieser Welt überhaupt finden können. Von ihm haben wir so viel empfangen und ihm verdanken wir alles. Ich komme zum dritten Punkt und die Liebe kommt aus der Vergebung. Als ich die Geschichte gelesen habe und darüber nachgedacht habe, kam in mir der Gedanke auf, ich finde es wirklich krass und bemerkenswert, mit was für einer Hingabe diese Frau Jesus liebt. Aber wenn ich mich anschaue, oft empfinde ich diese Liebe nicht in diesem Maße. Oft habe ich Momente, wo ich mich nicht mit dieser Liebe für Jesus erfüllt fühle. Wie kann ich dahin kommen, Gott auch mit so einer Hingabe zu lieben? Warum scheitere ich so oft daran? Oder ich sehe andere Leute und bewundere sie für ihre Hingabe und denke mir, warum strömt diese Liebe nicht in diesem Maße auch aus mir heraus? Und Auch hier gibt Jesus eine Antwort. In den Versen 41 bis 43, die ich jetzt nochmal vorlese, heißt es: Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit oder Liebe empfinden? Simon antwortete: Ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Und das bezieht, dieses Gleichnis bezieht Jesus nun auf die Frau und auf Simon, den Pharisäer. Auf die Frage, weshalb die Frau so viel geliebt hat, sagt er dann in Vers 47: Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind dir vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und ich glaube, darin liegt der Schlüssel. In dem Gleichnis bekommen zwei Menschen ihre Schulden erlassen. Der eine bekommt 500 Denare erlassen, der andere 50. Simon antwortet richtig, dass der eine logischerweise mehr Liebe empfindet als der andere. Die Pointe an dem Gleichnis ist die: So ist es bei uns auch. Wem viele Sünden vergeben wurden, der wird auch viel lieben. Das heißt natürlich nicht, dass, zwei Dinge heißt es nicht. Die eine Sache, was es nicht bedeutet, ist, dass manche Menschen eben sündiger sind als andere Menschen. Weil vor Gott gilt jede Sünde gleich viel. Eine Sünde reicht schon aus, um von Gott getrennt zu sein. Das müssen wir nicht aufwiegen gegeneinander. Eine zweite Sache heißt es auch nicht. Und zwar, dass wir jetzt ganz viel anfangen sollen zu sündigen, um mehr Liebe für Gott zu empfinden, weil seine Vergebung größer wird. Wichtig. Auch nicht. Jesus möchte uns vielmehr zeigen, dass je mehr wir unsere Sünde erkennen, desto mehr verstehen wir auch seine Vergebung. Je klarer wir unsere dunklen Ecken kennen, desto heller strahlt sein Licht darin auf. Denn wenn du an Jesus glaubst, dann ist dir jede Sünde vergeben. Jede einzelne Sache in deinem Leben, die Gott nicht gefallen hat. Jede einzelne Tat, jeder einzelne Gedanke, alles, was du je getan hast oder tust oder jemals tun wirst, ist dir vergeben. Und es kann dich nicht mehr von der Liebe Gottes trennen. Du bist frei von jeder Verdammnis, wenn du an Jesus Christus glaubst. Für unseren eigenen Umgang mit Schuld bedeutet es dann: Wir dürfen dazu stehen, wenn wir was falsch gemacht haben. Weil wir wissen, uns ist vergeben. Wir müssen nichts schönreden oder unter den Teppich kehren. Je mehr wir dazu stehen und unsere Schuld erkennen, desto mehr erkennen wir die große Liebe und Gnade Gottes zu uns, die uns trotz allem gilt. Ich glaube, es ist sogar manchmal gut, traurig über eigene Fehler, über eigene Sünden zu sein und es zuzulassen, die Konsequenzen, die aus unserem Handeln folgen, und es mal zu erspüren, weil wenn wir das spüren, dann erkennen wir tiefer die Gnade und die Liebe Gottes. Es geht nicht darum, sich da reinzusuhlen oder sich da reinzusteigern, aber sich dem Ausmaß dessen bewusst zu werden. Und zuletzt, die Liebe ist freiwillig. Liebe ist komplett freiwillig. Gott hat sich komplett freiwillig dazu entschieden, dich zu lieben, noch bevor du irgendwas machen konntest. Und so ist es auch für uns eine freie Entscheidung, ihn zurückzulieben. Du musst es nämlich gar nicht machen, du musst ihn nicht lieben. Es würde nichts, auch kein bisschen von seiner Liebe zu dir ändern, wenn du ihn nicht lieben würdest. Überhaupt nicht. Und auch in der Geschichte sehen wir, dass diese Frau, die diese Liebestat vor Jesus erweist, diese Frau, die wird von niemandem dazu gedrängt. Niemand schubst sie und sagt: Komm, mach das jetzt mal, oder ich gebe dir 5 Euro, wenn du dich traust. Sie hat es komplett freiwillig gemacht, weil es sie dazu gedrängt hat. Die Liebe in ihr hat sie dazu gedrängt, das zu tun. Wenn Gott uns zur Liebe zwingen würde, dann wäre es keine echte Liebe. Vielleicht kennst du das auch, dass
eine Person mal großzügig zu dir ist, dich zum Essen einlädt oder gastfreundlich zu dir ist oder was auch immer, dir eine nette Tat tut und du spürst diese großzügige Liebe der anderen Person und würdest sie am liebsten erwidern. Nicht, weil du musst oder nicht, weil du musst oder die Erwartung da ist, sondern einfach, weil du es möchtest, weil du der Person etwas zurückgeben möchtest aus Dankbarkeit. Der Unterschied bei Gott ist nur der, ihm werden wir niemals auch nur irgendwas zurückzahlen können von dem, was er uns gegeben hat. Das heißt, die einzige Reaktion, und das ist eine natürliche Reaktion, das ist keine gezwungene Reaktion, natürliche Reaktion auf diese unfassbare Liebe Gottes ist eine Reaktion der dankbaren Liebe. Die Bibel sagt in 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Seine Liebe eilt voraus und wir können sie nur mit dankbarer Liebe erwidern. Ich komme zum Ende. Die Liebe zu Gott ist entschlossen, sie ist entschieden, sie ist verschwenderisch, sie entspringt aus der Vergebung und sie ist freiwillig. Was ist dein nächster Schritt? Es ist an der Zeit, aus der Beobachterrolle herauszutreten und zum ersten Mal zu sagen, doch Jesus, ich möchte all meine Hoffnung, all mein Vertrauen auf dich setzen. Oder es ist an der Zeit, in deiner Liebe verschwenderischer zu werden. Bestimmte Dinge zu lassen, andere Dinge zu tun, Jesus näher zu kommen und ihm mehr Liebe darzubringen. Oder vielleicht ist es auch an der Zeit, sich mehr mit Vergebung auseinanderzusetzen, mehr in die dunklen Ecken zu blicken, sich zu trauen und hinzuschauen in das eigene Versagen und darin Gottes Liebe zu erleben. Ein Mittel kann da auch die Beichte oder das Bekenntnis vor Brüdern oder vor Schwestern sein. Aber bei all dem gilt, du musst nicht, du darfst. Und hiermit möchte ich enden. Im Sommer mag ich sehr gerne, mir immer mal wieder Zeit zu nehmen und mich aus dem Alltag rauszunehmen. Dann gehe ich gern in ein Kloster, zum Beispiel in Darmstadt bei den Marienschwestern, vielleicht kennt das jemand. Und das ist so eine Art evangelisches Kloster. Ich habe da mal ein Bild mitgebracht. Und da leben nicht nur Schwestern, sondern auch Brüder. Und an kaum einem anderen Ort wie diesem habe ich Männer und Frauen kennengelernt, die so eine tiefe Liebe in sich tragen. Und das, obwohl sie in einer großen Einfachheit ihr Leben gestalten. Aber wenn man sie trifft, strahlt die Liebe Gottes aus ihrem Herzen. Sie sind sich dem Schatz, den sie in Jesus gefunden haben, absolut bewusst und gewiss und würden das mit nichts auf dieser Welt eintauschen. Wenn man diese Männer und Frauen nach einem Rat fragen würde für die Zukunft, geben sie oft genau dieselbe Antwort. Suche die Liebe von Jesus und liebe ihn zurück. Ein heute weltweit bekannter Prediger erzählte mal, wie er als junger Mann voller Fragen und Unruhe durch eine schwere Zeit ging. Und er wollte Gott dienen. Aber wie, fragte er sich. Wozu war er berufen? Was war Gottes Plan für sein Leben? Und auf der Suche nach Antworten reiste er auch zu diesen Marienschwestern, um Antworten zu finden. Dort traf er eine Schwester und vertraute sich ihr an. Er ging zu ihr und fragte, Schwester, soll ich ein Evangelist werden? Und sie lächelte und sagte nur, suche die Liebe von Jesus und liebe ihn zurück. Und wenig später kam er nochmal zu ihr und sagte, Schwester, vielleicht soll ich eine Gemeinde gründen. Was denkst du darüber? Suche die Liebe von Jesus und liebe ihn zurück. Und ein letztes Mal kam er zu ihr und sagte, Schwester, soll ich vielleicht ins Ausland gehen und Missionar werden? Und sie antwortete, suche die Liebe von Jesus und liebe ihn zurück. Diese einfache Antwort begleitete ihn sein ganzes Leben und wurde zur Grundlage seines Dienstes. Nicht der Ort war entscheidend, nicht die Aufgabe, sondern die Liebe zu Jesus. Suche die Liebe von Jesus und liebe ihn zurück. Amen.